Huch, was machst du denn hier? Vielleicht kennt ihr diese Situation, da trifft man einen Menschen und der grüßt einen auch ganz freundlich und bei dir im Kopf fängt es an zu arbeiten. Woher kenne ich die Person bloß? Irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt vor, ich bin dem auf jeden Fall schon mal begegnet, aber irgendwie tauchen auch so kleine Erinnerungsbilder im Kopf, so ein paar Gedankenfetzen. Aber es scheint überhaupt nicht zu passen, dass ihr dieser Person in dieser Situation begegnet. Wir speichern in unserem Gehirn ja nicht bloß Namen oder Zahlen ab, sondern Erinnerungen. Personen ordnen wir in irgendwelche Bereiche hinein, in welche Lebenswelt sie gehören. Ja, zum Beispiel, ach ja, ich habe so die Arbeitskollegen und dann vielleicht die Kunden, wenn ich in einem wenn ich in einer Firma arbeite und Familienangehörige, die speichere ich ein unter Familie und Freunde, vielleicht noch alte Schulfreunde, Menschen, die ich im Urlaub getroffen habe, Geschwister in der Gemeinde. Und so haben wir so unsere Kategorien, wo wir die Menschen zuordnen. Und wenn ich ein Gesicht zum Beispiel abgespeichert habe als jemanden, den ich irgendwo mal in einem anderen Land, in Spanien oder in Norwegen getroffen habe im Urlaub, und plötzlich treffe ich den im Wartezimmer beim Arzt bei uns im Ort, dann kriege ich das irgendwie nicht zusammen. Dann denke ich, ach, irgendwie kommt mir die Person zwar bekannt vor, aber das passt überhaupt nicht hier in diesen Kontext, in diese Situation hinein. Moment, hä? Wer bist du? Was machst du denn hier? Ich muss irgendwas verdreht haben. Ich muss irgendwas vertauscht haben. Falsch zugeordnet. Nun, so geht es vielen Christen mit unserem Bibeltext heute Morgen. Denn hier begegnen wir einem Thema, einer Sache, die für viele Ausleger überhaupt nicht richtig in den Zusammenhang passen kann. Denn dieses Thema gehört für sie in einen anderen Bereich, in eine andere Kategorie. Und so kommt es zu dieser unangenehmen Situation, wo man versucht zu verdecken oder dass man irgendwie eigentlich gerade gar nicht zusammenkriegt, wie es zu dieser Begegnung kommt. So wie wenn man ein bisschen herumdruckst und nicht zugeben will, dass man überhaupt gar keine Ahnung hat, wer die Person ist, die da vor einem steht, weil man das nicht zusammenkriegt. Nun, das Thema, um welches es heute geht, ist das Thema Taufe. Ja, die christliche Taufe. Paulus bringt sie plötzlich im Galaterbrief auf. Am Ende des dritten Kapitels, da spricht er die Taufe an. Und so einige Leser und auch tatsächlich viele Ausleger, sie fragen sich, huch, was macht denn die Taufe hier? Die gehört doch gar nicht hierher. Die gehört doch gar nicht in diesen Bereich. Die gehört doch gar nicht in diese Situation hinein. Doch die Tatsache, dass wir die Taufe eben hier in diesem Text treffen, oder besser gesagt, dass der Apostel Paulus die Taufe bei diesem Thema hier aufgreift und hier hineinfügt, ist für uns Baptisten eine klare Bestätigung dafür, wie wir die Taufe verstehen. Ja, wir können mit Überzeugung sagen, nee, genau hier gehört die Taufe hin. Es macht absolut Sinn, genau da ist sie abzuspeichern. Genau hier haben wir sie erwartet. Also lasst uns lesen, Galater Kapitel 3, die Verse 26 und 27. Galater Kapitel 3, ab Vers 26. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Erstens, das Argument der Taufe. Das dritte Kapitel im Galaterbrief ist ein höchst bedeutendes Lehrstück für den christlichen Glauben. Paulus erklärt den gläubig gewordenen Christen in Galatien, warum die Behauptung völlig falsch ist, dass sie sich erst beschneiden lassen müssen, an die jüdischen Speisevorschriften sich halten müssen, unter den Bund Mose treten müssen, um zum Volk Gottes zu gehören, um den Segen Gottes zu empfangen, um ein Kind Gottes zu sein. Paulus nimmt hier einen breiten Pinsel, wenn man so will, und er malt in schnellen, groben Zügen die Heilsgeschichte nach. Sein Hauptthema dabei ist, es gibt nur eine Weise, wie Menschen Frieden mit Gott bekommen können, und das ist allein durch Glauben. Und er zeichnet es in solchen großen Zügen der Heilsgeschichte und sagt, das war nie anders. Auch wenn es vielleicht manche so sehen und auslegen, es war nie anders. Es ging immer durch Glauben, dass wir Menschen gerettet werden. Und es war von Anfang an der Plan Gottes. Gott hatte nie einen anderen Plan, als Menschen zu retten und selig zu machen durch den Glauben an Christus. So hat es Abraham erfahren. Und dieser Glaube an Christus, durch den Menschen aus allen Völkern gesegnet werden, das war der Kern der wichtigsten Verheißung des Abraham-Bundes. Durch Christus wird ein Segen kommen zu allen Völkern, sodass auch sie durch Glauben hinzugefügt werden können. Und auch die danach entstandenen Gesetze unter Mose, sie haben den Glauben nicht abgelöst, sondern nur darauf hingewiesen, darauf hingearbeitet, wie so ein Erzieher, dass alle Menschen, Juden und auch Nichtjuden, nicht durch Werke, sondern allein durch Glauben gerechtfertigt werden können. Der Mosebund mit all den besonderen Abgrenzungen und zusätzlichen Geboten für das jüdische Volk, erklärt Paulus, war nur ein Wächter. Es war ein Erzieher auf die Zeit hin, wenn Jesus Christus kommt, der versprochene Nachkomme Abrahams, der wahrhaftige Sohn Gottes. Und wer zu Jesus gehört, der gehört wirklich zu dem Volk Gottes, der ist damit auch ein Sohn Gottes. Aber die Verbindung zu Jesus Christus, wie werden wir mit Jesus verbunden? Wie haben wir Anteil an Jesus Christus? Nicht durch die leibliche Verwandtschaft, nicht, dass wir zur gleichen Familie gehören, nicht, dass wir zum gleichen Volk gehören, nicht, dass wir auch von Abraham physisch leiblich abstammen, sondern allein durch Glauben. Diese Verbindung zu Jesus, wir erlangen sie durch Glauben. Und das ist diese so wichtige Aussage hier in Vers 26. Denn ihr alle, ihr Heiden aus Galatien, die ihr zum Glauben gekommen seid. Ihr alle seid Söhne Gottes in Christus Jesus durch den Glauben. Ihr seid Söhne Gottes, wie? Nämlich in Christus Jesus. Und wie seid ihr in Christus Jesus? Durch den Glauben. Jetzt ist der Glaube gekommen, die neue Zeit, der neue Bund, wo die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt wird, wo das, was angekündigt war, sich erfüllt und wir sehen können, hier ist der Same, hier ist der Nachkomme, hier ist der Segensbringer. Und nun hat das Gesetz und seine Werke ihren Dienst getan, dem Volk Israel aufzuzeigen, dass selbst das Volk Israel voller Sünde ist, voller Ungerechtigkeit, dass selbst die Juden einen Retter brauchen, genauso wie die Heiden, dass sie in ihrer eigenen Kraft nicht besser sind. Dazu diente das Gesetz. Nicht alle, aber einige unter den Israeliten haben erkannt, trotz all der Gebote, durch die wir den Willen Gottes sogar lesen können, viel besser kennen, viel besser wissen als alle anderen Nationen auf dieser Welt, obwohl wir das schriftlich niedergeschrieben haben, obwohl wir es lesen können, obwohl wir es wissen können, in allen Lebensbereichen, was Gott von uns möchte, haben wir in uns keine Kraft, es zu tun. Sind wir Sünder, die täglich sein Gesetz übertreten, die täglich Vergebung brauchen, die abhängig sind von der Gnade Gottes, um Segen von ihm zu empfangen. Niemand schafft es, sich den Segen Gottes zu verdienen. Niemand. Und Paulus erklärt, genau darum ging es doch die ganze Zeit. Das ist der Zweck des Gesetzes gewesen. Denn Gott hat schon Abraham versprochen, der Segen Gottes für die Welt kommt, nicht durch die zahlreichen Nachkommen Abrahams, durch das Volk oder durch die Nation Israel als ein leuchtendes Vorbild der Gerechtigkeit, sondern durch einen einzigen Nachkommen, durch Jesus Christus, der zum Segensbringer wird für Menschen aus aller Welt. Und mit Jesus werden wir Menschen allein durch Glauben verbunden und das in der Wirkung, in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht durch Beschneidung, nicht durch koscheres Essen oder ähnliche zeitliche Vorschriften, die unter dem Mosebund galten. Denn Jesus ist gekommen, eine neue Zeit ist nun angebrochen, die Zeit des Glaubens für Menschen aus aller Welt. Und diejenigen unter den Galatern, die darauf bestehen, dass die Christen sich unter den Bund Mose mit der Beschneidung und den besonderen Ritualen begeben müssen, sie sind laut Paulus wie so Erwachsene, die sich aber noch wie Kinder verhalten, die noch unter dem Kindererzieher bleiben wollen, die eben noch nicht reif sind, sondern unmündig bleiben. Wie so ein 43-Jähriger, der noch zu Hause bei seiner Mama wohnt und sich seine Wäsche waschen lässt und das Essen kochen und er benimmt sich immer noch so völlig unmündig, obwohl er eigentlich schon ein eigenes Leben anfangen sollte, eigentlich schon eine eigene Verantwortung ergreifen sollte. Die Christen in Galatien waren nicht beschnitten. Sie gehörten nicht zum Volk Israel. Aber der Apostel Paulus, er fragt zu Beginn des Kapitels: Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Sie haben den Geist im Glauben empfangen, den Geist Gottes, weil sie die Botschaft, die Predigt von Jesus Christus als gekreuzigt gehört haben. Und dann gibt Paulus diesen kurzen Abriss der Heilsgeschichte von Abraham bis zu Jesus und kommt dann zum Höhepunkt dieses Kapitels, wenn er bestätigt: Nachdem aber der Glaube gekommen ist, Vers 25, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Die Zeit des alten Bundes ist beendet. Israel ist nicht mehr unter dem Erzieher. Denn nun mit dem Glauben der Heiden an Jesus Christus, bewirkt und bestätigt durch den Heiligen Geist, ist eine neue Zeit angebrochen. Christus ist gekommen. Er hat sein Werk vollendet. Und Menschen glauben. Also Vers 26 begründet Vers 25. Der Glaube der Heiden an den Erlöser Jesus Christus begründet die Beendigung der Wächterfunktion des Gesetzes im Alten Bund. Seht ihr diesen Zusammenhang? Weil die Heiden jetzt glauben an Jesus, bestätigt das, jetzt ist also diese Zeit unter dem Erzieher beendet. Und Vers 28 wiederum begründet Vers 27. Achso, Entschuldigung, Vers 27 begründet Vers 26. Wie kommt es denn, dass die Heiden durch Glauben in Christus sind und damit Söhne Gottes? Wie kommt das denn? Die Antwort lautet: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Ihr auf Christus Getauften habt Christus angezogen, darum seid ihr in Christus. Wer in Christus ist, ist ein Sohn Gottes. Und ihr seid in Christus durch Glauben und eben nicht durch Gesetz. Und weil ihr getauften Gläubigen aus den Heiden in Christus durch Glauben Söhne Gottes seid, ist der alte Bund damit abgetragen. Versteht ihr die Argumentationsfolge? Aber in dieser Argumentationsfolge hat die Taufe einen sehr hohen Platz. Ja, eine Position, die viele ihr nicht zuschreiben wollen und sich darum wundern, wie Paulus hier in dieser heilsgeschichtlichen Argumentation die Taufe so zentral einfügen kann. Denn eigentlich würden wir hier erwarten, weil ihr jetzt durch den Glauben in Christus seid, habt ihr Christus angezogen. Oder weil ihr den Geist Gottes empfangen habt, seid ihr in Christus und habt ihn angezogen und somit seid ihr Söhne Gottes und wir sind nicht mehr unter dem Erzieher. Aber warum spricht er denn hier von der Taufe, wo wir eigentlich geistgewirkten Glauben erwarten würden? Wie gesagt, so einige lesen das und sagen, Moment mal, irgendwie, Taufe kommt mir irgendwie bekannt vor, aber das passt hier überhaupt nicht in diesen Kontext. Der baptistische Kommentator Timothy George, er betont darum, es ist kein Zufall, dass die Taufe genau an dem Punkt steht, an dem der geschichtliche und gemeinschaftliche Charakter des Heils in engste Beziehung zu den persönlichen und bekenntnismäßigen Dimensionen des neuen Lebens in Christus gebracht wird. Das ist ein bisschen kompliziert. Es bedeutet, die Taufe verknüpft das persönliche Bekenntnis des Gläubigen, ja, ich glaube an Jesus Christus, mit der Heilsgeschichte und der Gemeinschaft des Volkes Gottes, wo es ja hier in Kapitel 3 im Galaterbrief so sehr geht. Und Timothy George sagt, das ist überhaupt kein Zufall. Paulus nimmt diese Taufe hier ganz bewusst hinein. Denn die Taufe ist genau diese Schnittstelle, diese Verknüpfung zwischen dem persönlichen Bekenntnis, ich habe Glauben empfangen in der Kraft des Geistes und dem Eintritt, ich gehöre nun zu einem neuen Volk. Ich gehöre in diese Heilsgeschichte Gottes. Timothy George, er schreibt weiter, Paulus' Diskussion über die Taufe im Galaterbrief kommt an einen kritischen Punkt. In seinem Bestreben, das Volk Gottes, die Familie des Glaubens, die wahren Kinder Abrahams, neu zu definieren. Für ihn war die Taufe ein äußeres Zeichen, nicht nur für die persönliche Antwort des Glaubens, sondern auch für die neue Gemeinschaft, die allein aufgrund der Gnade zu Christus gehört. Seht ihr, was hier verbunden wird? Der persönliche Glaube und die Anteilhabe, das hineingeführt werden in ein neues Volk. Und es ist ganz entscheidend, dass wir verstehen, in welcher Position Paulus hier die Taufe einbringt. Ja, die Taufe ist Teil seiner heilsgeschichtlichen Argumentation. Wie er die gläubigen Galater mit der Heilsgeschichte im Alten Bund verknüpft, ohne sie gleichzusetzen. Es gibt diese wichtige und bleibende Komponente des Glaubens. Und Paulus besteht da so drauf. Der Glaube ist nicht etwas, was völlig Neues, sondern schon im Alten Bund ist der Glaube der Kern des Heilshandelns Gottes. Der Glaube an den versprochenen Retter. Abraham hat geglaubt. Es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. All die Verheißungen, letztendlich zielen sie auf den Glauben an Christus. Aber dann gibt es auch einen wesentlichen Unterschied zwischen der Zeit unter dem Gesetz und der Zeit des Glaubens. Es gibt da etwas, was einfach nicht weitergeführt wird, was nur ein Erzieher war, ein Wächter, wo etwas eingeschlossen wurde für eine Zeit lang, bis das der Nachkomme käme, bis Jesus kommt. Und mit Jesus hat sich etwas verändert. Es bleibt nicht einfach das Gleiche, sondern hier ist ein Einschnitt, der bedeutsam ist. In der Heilsgeschichte einen klaren Schnitt gibt und sagt, hier ist jetzt etwas neu geworden. Jetzt ist die Zeit des Glaubens gekommen. Und darum, zweitens, die Form der Taufe. Da Paulus hier an so einer bedeutenden Stelle von der Taufe spricht, wollen wir uns einmal anschauen, was soll die Taufe eigentlich darstellen? Was ist das eigentlich für eine merkwürdige Sache? Warum wurden Menschen getauft? Wie wurden Menschen getauft? Wo kommt das her? Wir haben Paulus und auch seine Zeitgenossen die Taufe verstanden. Was haben sie sich dabei gedacht, wenn Menschen getauft wurden? Für uns Christen ist das vielleicht oftmals gar nicht mehr so eine Frage, die wir uns stellen, sondern irgendwie gehört das so zu der jahrhundertealten kirchlichen Tradition. Aber für Paulus und für die Galater, wenn sie von der Taufe sprachen, an was haben sie gedacht? Was stand bei ihnen in dem Fokus, wenn sie über die Taufe nachgedacht haben? Wir erfahren gleich zu Beginn der Evangelienberichte von Johannes, der den Beinamen bekam, der Täufer. Und das nicht aus Zufall, sondern er stand tatsächlich im Wasser und er taufte Menschen. Er rufte auf zur Taufe und viele kamen und ließen sich von ihm taufen. Das Wort taufen heißt untertauchen, eintauchen, einsenken. Aber wie kam Johannes auf diese Form? Nun, er suchte Orte, wo es viel Wasser gab, damit er Menschen eintauchen, einsenken kann in das Wasser als Form der Taufe. Aber wieso? Es ging ihm ja nicht bloß um ein bisschen Abkühlung an einem heißen Sommertag. Wir finden in den Gesetzen Mose, und zwar in den Zeremonialgesetzen, also all diese gottesdienstlichen Gesetze, viele Vorschriften, wie sich die Israeliten waschen und reinigen sollten. Wenn sie irgendwas Falsches berührt haben, was sie unrein gemacht hat, oder wenn sie Sünden begangen haben, dann mussten sie sich waschen, als ein Zeichen dafür, diese Sünde macht unrein vor Gott. Wenn unsere Schuld nicht abgewaschen ist, dann können wir gar nicht vor Gott treten. Dann können wir ihn gar nicht wirklich in der Weise anbeten und ihm nahen, wie wir es sollten und wollen. Nun gab es aber in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament einige Bemühungen der Juden, Menschen aus anderen Nationen zum jüdischen Glauben zu bekehren. Solche Anwärter, also Menschen aus den Heidenvölkern, die gerne Juden werden wollten, die nannte man Proselyten. Das heißt so viel wie die Hinzukommenden. Sie sollten hinzukommen zum jüdischen Glauben, zum Volk Israel, zu dem Gott Israels. Aber wenn nun Menschen aus diesen anderen Völkern und Ländern Teil des jüdischen Glaubens und des Volkes werden wollten, dann führten die Juden die sogenannte Proselytentaufe durch. Das war eine rituelle Waschung, allerdings einmalig. Denn die Juden sagten, bei Menschen aus fremden Völkern, da reicht es nicht, sich ein wenig zu waschen, die Hände zu waschen oder den Kopf zu waschen. Sie müssen ganz untergetaucht werden, von Kopf bis Fuß. So unrein sind die Heiden, da braucht es erstmal eine Gesamtwäsche. Die Heidenvölker waren aus jüdischer Sicht so unrein durch den Götzendienst, in den sie verwickelt waren, durch die Speisen, die sie aßen, die ja unrein waren, die verboten waren und so weiter, dass die Juden, wenn sie sogar reisten, wenn sie irgendwie in ein anderes Land gereist sind und sie kamen zurück nach Israel, dann haben sie sich vorher die Schuhe abgeschüttelt von dem Staub, weil sie wollten noch nicht mal den unreinen Staub, den Erdboden von anderen Ländern hineintragen in das verheißene Land. So eine Sicht hatten sie von diesen Heidenvölkern. Und nun, wenn Menschen aus den Heidenvölkern Juden werden sollten, dann mussten sie einmal eine Komplettwäsche machen. Es gibt sogar Berichte, wo es heißt, dass auch die Frauen ihre Haarbänder und Haarspangen alles abnehmen mussten, alles an Schmuck, damit auch ja alles unter Wasser getaucht wird. Es darf nichts sein, was nicht unter Wasser gerät. Alles muss einmal gereinigt werden. Alles ist unrein. Es war eine vollständige und notwendige kultische Reinigung, wenn man so will, zur Einführung von Heiden in das Volk Israel, in das Volk Gottes. Und wenn dann ein Proselyt getauft wurde, war er Teil des Volkes. In einer rabbinischen Schrift lesen wir, was den Getauften dann zugesagt wurde. Wenn sie so aus dem Wasser kamen, dann sagte man: Mit wem hast du dich verbunden, du Gesegneter? Du hast dich mit dem verbunden, der die Welt durch den Ausspruch von Worten geschaffen hat. Gepriesen sei er, denn die Welt ist nur um Israels Willen geschaffen worden. Also, sie sagen: Wow, Glückwunsch, du bist jetzt ein Gesegneter, denn jetzt gehörst du zu dem Volk, auf dem der ganze Fokus Gottes liegt. Die ganze Welt hat er nur für Israel geschaffen. Und so begrüßten sie sozusagen diesen Proselyten, einen Heiden, der nun zu dem Volk gehören durfte. Somit kamen dann die Getauften unter den Bund Mose, mussten sich auch an die Speisevorschriften halten und so weiter. Sie kamen unter die Gesetze, aber natürlich auch unter die Privilegien, dass sie Anteil haben durften an dem Gottesdienst und einen Zugang hatten, wenn man so will, zu Gott. Einige Rabbis, sie vergleichten das Tauchbad mit einem Grab, in dem die Nationen liegen würden. Und in einer jüdischen Schrift heißt es dann: Der Proselyt gleicht bei seinem Übertritt einem eben geborenen Kinde. Also es ist wie ein neues Leben, das entsteht. Weil die Heidenvölker sind alle wie im Tod. Sie sind alle wie in einem Grab. Und wer dann aus dem Wasser heraufsteigt, ist wie so ein neues Leben, eine neue Geburt. Nun, was Johannes der Täufer machte, war absolut schockierend für seine Zeit. Und wir können es, glaube ich, kaum nachempfinden, aber er stellt sich mitten in Israel auf. Und er ruft nicht die Heiden, er ruft die Juden aus Jerusalem, aus Judäa, aus der ganzen Gegend auf, ihre Sünden zu bekennen. Und was? Sich taufen zu lassen. Vollständig unterzutauchen. Was? Etwa wie die Heiden? Wie die Proselyten? Die Hinzukommenden? Wir sind doch schon das Volk Gottes. Wieso sollen wir uns taufen lassen? Aber Johannes, er steht da wie so einer der alttestamentliche Prophet, und tatsächlich ist er der letzte Prophet des alten Bundes, in einer Kühnheit, in einem Mut, und er sagt: Der Tag des Gerichts steht bevor, der Messias kommt, und wer nicht getauft wird im Hinblick auf die Taufe im Geist vom Messias, der wird in Feuer eingetaucht werden. Das heißt, der wird vom Messias gerichtet werden. Die Axt liegt schon an der Wurzel des Baumes. Gott wird richten durch seinen Messias, durch den Christus, der gekommen ist. Bereitet euch vor. Lasst euch taufen. Bekennt eure Sünden. Tut Buße. Sodass der Messias euch annehmen wird. Oder ihr werdet in Feuer hineingetauft werden. Das heißt, in das ewige Gericht. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber nicht jeder aus dem Volk Israel darf sich auf diesen Tag freuen. Sondern sie müssen erkennen und bekennen, dass sie nicht besser, nicht reiner, nicht gerechter sind als die Heiden aus den unreinen Nationen. Aus den Ländern, wo die Juden sich den Staub abgeschüttelt haben. Und Johannes, er steht da mit diesem Zeichen, mit dieser Form der Taufe und sagt: Ihr seid nicht besser als die Unreinen, als die Hunde der Nationen, wie sie genannt wurden. Johannes taufte Israeliten. Er taufte Juden aus dem Volk Gottes, und das war eine Provokation. Darum ließen sich auch die Pharisäer nicht taufen. Das war doch völlig unter ihrer Würde. Sie sind doch Juden. Sie sind doch Israeliten. Sie haben doch all die Privilegien. Wieso denn eine Form, eine Taufe, die eigentlich denen gilt, die unrein sind, die ungerecht sind, die schuldig sind, die schmutzig sind, die durch Gnade hinzukommen dürfen, aber es nicht verdient haben. Aber selbst die Pharisäer merkten, was für einen Eindruck Johannes auf die Bevölkerung machte. Ja, die Menschen aus dem Volk, sie erkannten ihre Schuld, sie waren vom Gesetz überführt. Sie wussten, egal wie sehr ich versuche, das Gesetz zu halten, ich bin sündig. Und wenn jetzt wirklich der Messias kommt, wenn wirklich der versprochene Retter kommt, wie kann ich bestehen? Wie kann ich dem Gericht entkommen, wenn nicht nur die Heiden gerichtet werden, sondern das Gericht sogar unter dem Volk Israel beginnt? Und Johannes, er bereitet mit der Taufe ein neues Volk vor. Ein Volk innerhalb des Volkes Israel. Mit der Taufe werden sie eingeführt und zugezählt zu dem Volk des Messias. Für die Zeit des Messias, des Retters. Der Prediger und Theologe R.U. White, er schreibt, es handelte sich zweifellos um eine vorweggenommene Gemeinschaft in dem Sinne, dass sie auf ihre vollständige Gründung bei der Ankunft des Messias wartete. Aber getauft zu sein bedeutete, bereits zu dem bevorzugten Auserwählten zu gehören, bereits als Volk des Messias gekennzeichnet und einen Platz im kommenden Reich sicher zu haben. Diese Taufe des Johannes, sie sollte zeigen, ja, ich gebe Gott recht. Ich bin ein Sünder. Aber ich glaube an den Messias und ich bitte um seine Gnade. Und Johannes, er tauft sie. Und sie dürfen wissen, nun gehöre ich zu denen, die den Messias erfahren werden. Die zu diesem Retter gehören. Was Johannes aber so klar predigte, war, es reicht nicht, Abraham zum Vater zu haben. Johannes sagt, Gott könnte aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Sagt nicht bei euch selbst, wir haben Abraham zum Vater. Es reicht nicht, physisch zum Volk Israel zu gehören. Sondern es muss eine innere Umkehr stattfinden. Eine Erkenntnis der eigenen Sünde, der eigenen Unreinheit. Eine Hinwendung, ein Vertrauen auf den versprochenen Retter, auf den Segen, den allein der Messias bringen kann. Versteht ihr? Johannes, er wendet die Proselytentaufe, die Taufe der Heiden, an auf das Volk Israel. Und sagt, wenn ihr wirklich zum Messias gehören wollt, dann müsst ihr Buße tun. Ihr müsst eure Sünden erkennen. Ihr müsst euch diesem Messias anvertrauen. Und damit gehört ihr zu einem neuen Volk. Es reicht nicht, zum Volk Abrahams zu gehören. Allein durch den Messias, getaucht in seinen Geist, kann ein Mensch dem Gericht Gottes über die ganze Erde entkommen, dem zukünftigen Zorn. Als Jesus seinen Dienst begann, da ließ er sich als allererstes von Johannes taufen. Als ein Zeichen sowohl seiner Bestätigung dieses Dienstes, dass Johannes sich das nicht irgendwie ausgedacht hat, Jesus hat nicht gesagt, ach, mit diesen komischen Sekten habe ich nichts zu tun. Das war das, was von Gott bestätigt war. Er fragt den Pharisäer, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder war sie vom Menschen? Und sie trauen sich nicht, ihm zu antworten. Aber Jesus ließ sich auch taufen als Zeichen seiner Vereinigung mit den Sündern. Er hat die Stelle, die Position von Sündern eingenommen. Eben gerade von denen, die sich taufen lassen mussten. Sein ganzer Dienst, sein ganzes Leben war ein Leben, das er stellvertretend für die Gläubigen gelebt hat und dann als ein Opfer am Kreuz von Golgatha dahingegeben hat. Jesu Jünger tauften ebenfalls, so genauso wie Johannes, diejenigen, die ihre Sünden bekannten und an Jesus glaubten. Und irgendwann freute sich sogar Johannes der Täufer, dass immer mehr direkt zu Jesus gingen und zu seinen Jüngern und nicht mehr so viele zu ihm kamen. Denn er wusste, seine Taufe sollte doch hinweisen auf Christus und sein Werk. Da war keine Eifersucht. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Nach Jesu Tod und Auferstehung erklärt er nun seinen Jüngern, Jesus seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sehen also, es gibt eine Linie von der Proselytentaufe zur Johannestaufe zur christlichen Taufe. Eine Entwicklung, aber eine wichtige Verbindung. Die Taufe ist ein Zeichen der Einführung hinein in das Volk und in das Reich unter der messianischen Herrschaft Gottes. Es ist die Zugehörigkeit, ein Zeichen der Zugehörigkeit zu der neuen Zeit, dem neuen Bund, der Autorität Christi. Und es setzt eben nicht mehr eine natürliche Abstammung oder Volkszugehörigkeit voraus. Genau diesen Bruch macht Johannes so ganz klar. Grundlage ist die Predigt von Christus und die Antwort mit Buße und Glauben. Wir müssen geistlich verbunden sein. Nicht äußerlich, leiblich, physisch. Um in das Reich Gottes hineinzugehen, ja, Jesus sagt sogar, allein um das Reich Gottes zu sehen, brauchen wir eine innere Wiedergeburt. Eine neue Geburt, bewirkt durch den Heiligen Geist. Nicht bloß eine rituelle Form, doch die Taufe soll genau dieses neue Leben, diese innere Umkehr bestätigen und dann bezeugen, du bist Teil des Volkes Christi. Du gehörst unter seine Autorität. Du hast ein neues Leben in ihm. Drittens, die Botschaft der Taufe. Und damit kommen wir zu der Botschaft. Viele Christen verstehen die Taufe als eine Art Vorbereitung auf den Eintritt in das Reich Gottes. Sozusagen ein erster Schritt, eine erste Hilfe. Hier werden schon mal so ein paar Barrieren weggenommen, schon mal die Erbsünde weggewaschen und jetzt kann quasi noch der Rest dann entwickelt werden. Hier wird schon mal so ein Teil der Gnade eingeflößt, der dann irgendwann zunehmen kann, bis man irgendwann auch wiedergeboren wird und Glauben hat. Eine Art Hilfe, ein Startkapital, um dann eines Tages wirklich in das Reich Gottes hineinzugelangen. Oder andere, sie verstehen es als eine zunächst bloß äußere Form, die aber eine äußere Zugehörigkeit zur Gemeinde Christi bereits bestätigt. Aber noch keine innere, noch keine geistliche, die dann erst mit der Wiedergeburt kommt. Doch an unserer Stelle hier beschreibt Paulus die Taufe in einer Weise, die nicht als Vorbereitung und auch nicht als rein äußere Form zu erklären ist. Es macht hier in diesem Kontext keinen Sinn. In der Argumentation, wo Paulus die persönliche Erfahrung der Gläubigen mit der Heilsgeschichte und dem geistlichen Volk Gottes verknüpft, da steht die Handlung der Taufe für eine geistlich vollzogene Tatsache. Das, was in der Taufe gezeigt wird, muss eine innere Realität sein, damit diese Argumentation Sinn macht. Paulus sagt nämlich, denn ihr alle, oder wörtlich, so viele von euch nämlich auf Christus getauft worden sind, ihr habt Christus angezogen. Die Taufe auf Christus ist die Bestätigung, dass der Christ die Stellung in Christus eingenommen hat. So wie ein Mensch in ein Gewand hineingesetzt wird und in einem Gewand steckt, so sagt Paulus, ihr steckt in Christus. Und zwar jeder von euch, der getauft wurde. Die römische Kirche und auch die Lutheraner, sie schlussfolgern, nun, hier müsste doch eigentlich der Glaube stehen. Sonst macht es doch keinen Sinn in dieser Rangordnung. Also muss also die Taufe den Glauben bewirken. Also bringt die Taufe die Wiedergeburt. Man spricht hier von der Taufwiedergeburt. Wenn Sie also kleine Babys mit Wasser besprengen, dann sagen Sie, dadurch entsteht eine geistliche Wirkung. Hier wird Gnade eingeflößt oder hier wird Glauben eingefügt. Durch die äußere Handlung der Taufe. Durch das, was der Priester oder der Pfarrer macht, geschieht das an dem Kind, worum es Paulus so deutlich geht, um den Glauben und die Vereinigung mit Christus. Doch das passt überhaupt nicht in den Zusammenhang. Denn Paulus argumentiert so entschieden, dass es allein durch Glauben und nicht durch äußere Werke geschieht. Und dass es nicht reicht, irgendwelche äußeren Werke zu tun, um dann diesen Glauben zu bekommen, sondern wie haben die Galater den Geist empfangen? Durch die Predigt von Christus, den Gekreuzigten. Und sie haben gehört mit Glauben. So haben sie diese Bestätigung bekommen, dass sie zu Christus gehören. Nicht durch irgendwelche äußeren Rituale. Nicht durch all diese Dinge im Bund Mose, die Gott zwar verordnet hat. Und Paulus sagt, aber die helfen euch nicht, wirklich Teil des Volkes Gottes zu werden. Es geschieht allein durch Glauben an Christus. Und Luther selbst, er rang mit dieser Frage. Er rang mit dem sola fide, allein durch den Glauben. Wie kann das sein? Wir glauben noch nicht daran, dass es irgendwie diese Sakramente nach römischem Verständnis irgendwie diese Gnade einflößen. Und er kam dann irgendwann dahin, dass die Kinder vielleicht doch irgendwie einen eigenen Glauben haben. Selbst wenn sie das Evangelium noch nicht hören können. Und er sagt, ja, kann ja niemand beweisen, dass es nicht so ist. Unsere presbyterianischen Brüder, sie sehen die Taufe als eine Parallele zur Beschneidung im Alten Bund. So wie die männlichen Nachkommen durch die Beschneidung ihnen bestätigt wurde, dass sie Teil des Bundesvolkes sind, weil ihre Eltern ja auch zum Volk gehören, so werden auch die natürlichen Nachkommen von Christen auch zum neuen Bund und damit zur christlichen Gemeinde gezählt, auch wenn sie noch nicht selbst glauben. Doch wenn die Taufe des neuen Bundes einfach die Beschneidung im alten Bund ersetzt, wenn einfach das, was im alten Bund die Beschneidung bedeutete, im neuen Bund jetzt mit der Taufe gleichzusetzen ist, dann hätte Paulus den Galaterbrief auf ein paar wenige Sätze reduzieren können. Das ganze Problem war, die Galater dachten, sie müssten sich beschneiden lassen. Paulus, er schreibt den ganzen Galaterbrief, um zu erklären, warum das nicht so ist. Es hätte einfach ausgereicht zu sagen, ach ihr unverständigen Galater, wisst ihr nicht, dass die Taufe auf Christus die Beschneidung im alten Bund ersetzt? Wie kommt ihr auf die Idee, anstatt euch mit dem Zeichen des neuen Bundes genügen zu lassen, auf die alte und auf das alte und ersetzte Zeichen zurückzugreifen? Punkt. Die Taufe ersetzt die Beschneidung, also müsst ihr gar nicht mehr über die Beschneidung nachdenken. Aber so argumentiert Paulus nicht. Der Galaterbrief und die Predigtserie wäre sehr, sehr kurz gewesen, wenn diese Argumentation stimmen würde. Doch Paulus erklärt nicht, dass die Beschneidung ein Gnadenzeichen des alten Bundes war, das mit der Taufe ersetzt wird, sondern er erklärt, dass die Beschneidung zum Bereich des Gesetzes gehört, das abgetan ist, das nur auf den Glauben hinweisen soll, aber nicht das Gleiche ist. Im Kolosserbrief zeigt er zwar, dass die Beschneidung ein Hinweis auf die geistliche Beschneidung des Herzens ist, also die Wiedergeburt, aber die Kindertaufe mit der Beschneidung des alten Bundes zu rechtfertigen, passt überhaupt nicht in die Argumentation von Galater 3. Und es passt auch nicht zu der klaren Weigerung von Johannes dem Täufer, sich nicht auf die Nachkommenschaft Abrahams zu berufen. Er sagte, nee, ihr dürft euch nicht taufen lassen, weil ihr denkt, ihr habt Abraham zum Vater. Es muss eine innere Umkehr stattfinden. Die Taufe ist das Zeichen dafür, ich habe verstanden, dass ich ein Sünder bin und ich hoffe auf den Messias, der versprochen ist. Nun schreiben einige Ausleger, na hier verwendet Paulus die Taufe nur als ein Bild, nur als ein Vergleich, genauso wie das Anziehen von Christus ja auch nur ein Bild ist. Ja, zugegeben. Aber wozu verwende ich denn Bilder? Um eine Tatsache zu veranschaulichen. Wenn es hier heißt, dass ihr Christus angezogen habt, da sagt doch keiner, ja, ist ja nur ein Bild, natürlich stimmt das nicht. Natürlich ist niemand verbunden mit Christus, natürlich steckt niemand in Christus in den Augen Gottes. Das ist halt nur ein schönes Bild. Nein, da steckt eine unsichtbare, eine geistliche Realität dahinter. Ihr seid, ihr Galater, durch den Glauben, ihr seid in Christus. So wie wenn ihr Christus angezogen habt mit einem Gewand. Ja, es ist ein Bild. Aber dieses Bild spricht und verdeutlicht, veranschaulicht eine Tatsache, eine Realität, eine Zusage, die Paulus so ganz entschieden macht und die einen so wichtigen Punkt in der Heilsgeschichte macht. Diese Verbindung zwischen den gläubigen Heidenchristen in die Heilsgeschichte Gottes. Wer einfach sagt, ja, müssen wir uns nicht weiter damit beschäftigen, ist halt einfach nur ein Bild, wir dürfen da nicht zu viel hineininterpretieren, der macht es sich zu einfach. Paulus gebraucht dieses Bild, um uns deutlich zu machen, worum es geht. Bist du in Christus? Und ja, die Taufe ist eine geistliche, unsichtbare Veranschaulichung, ist eine Veranschaulichung einer geistlichen, unsichtbaren Tatsache und Wirklichkeit. Darum müssen wir verstehen, die Taufe hat eine Botschaft. Die Taufe ist nicht nur ein Ritual, eine alte Tradition, sondern eine von Christus gebotene Handlung. Tauft sie, sagt er. Eine Handlung, die eine innere geistliche Tatsache und Realität bezeugen soll. Worin besteht diese Botschaft? Paulus schreibt, so viele von euch auf Christus getauft wurden. Auf Christus bedeutet, in Bezug auf Christus, in Bezug auf das, wer Jesus ist und was er getan hat. Die Taufe auf einen Namen heißt, dass wir mit unserem ganzen Leben unter der Autorität dessen stehen, auf den wir getauft worden sind. Paulus fragt ein bisschen sarkastisch die Korinther, die sich gegenseitig so aufgezogen haben und sagten, ja, wer ist mein Lieblingsprediger? Ja, zu wem gehöre ich? Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Petrus. Und er fragt, ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Und er sagt, ihr gehört Christus. Ihr seid auf Christi Name getauft worden. Deswegen ist er eure Autorität. Ihr gehört ihm. Die Taufe auf Christus bezeugt also die Herrschaft und Autorität Christi über das eigene Leben. Aber es bezeugt auch die Reinigung der Christen durch das, was Christus getan hat. Durch sein Sterben und Auferstehen hat er vollbracht, was wir nur äußerlich darstellen können, aber doch innerlich eine Realität ist. Sein Blut am Kreuz wäscht all unsere Sünden fort. Als Paulus zum Glauben kam, da sagte Hananias zu ihm in Apostelgeschichte 22, Vers 16, und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Die Taufe, sie ist ein Bild dafür, die Sünden werden abgewaschen. Aber nicht durch die Taufe selbst, indem du seinen Namen anrufst. Natürlich ist das eine Gnade, die Gott selbst gibt dem, der an ihn glaubt. Aber die Taufe soll genau das aufzeigen. Meine Sünden sind abgewaschen. Ja, die Sünde ist fortgewaschen. Das wird in der Taufe symbolisch äußerlich dargestellt. Was aber innerlich und geistlich geschehen ist durch den Glauben. Die Reinwaschung der Sünden. Und außerdem besteht die Taufe die Einheit mit Christus. Wie kann es sein, dass der Getaufte zu Christus gehört und durch Jesu Tod und Auferstehung von seinen Sünden reingewaschen ist? Wie kann es sein, dass wir jetzt einfach unter der Autorität Christi stehen und Anteil haben an den Segnungen seines Dienstes? Nun, die natürliche Stellung eines jeden Menschen ist in Adam. Es gibt zwei Stellungen von Menschen. Entweder bist du in Adam oder du bist in Christus. Niemand steht für sich allein. Entweder bist du in Adam und hast Adam als dein Repräsentant und Bundeshaupt, oder du bist in Christus und hast Christus als deinen Repräsentanten und dein Bundeshaupt. Von Natur aus haben alle Menschen Anteil an der sündigen Natur Adams, Anteil an dem Fluch, den er über die ganze Menschheit und sogar über die ganze Schöpfung gebracht hat. Wir haben Anteil an seinem Bundesbruch und damit auch Anteil an dem Fluch und dem Zorn Gottes und der Strafe, dem Lohn der Sünde, an dem Tod. Das ist die Ausgangsstellung. Aber als Jesus Christus in diese Welt geboren wurde, da kam Gott auf die Erde. Er ist Mensch geworden. Warum? Damit er sterben kann. Er hat Fleisch und Blut angenommen, um seinen Leib, um sein Leben zu opfern. Was nur eine menschliche Natur kann. Damit er den Fluch der Sünde, damit er die Strafe des Gesetzes, damit er den Zorn Gottes selbst auf sich nehmen kann, als Stellvertreter für Sünder. In Adam sind wir alle durch die natürliche Geburt. Wir müssen nichts dazu machen. Wir müssen nicht erstmal irgendwie ein Sündenmaß voll bekommen, um dann in die Kategorie in Adam zu rutschen. Wir werden geboren in Adam. Aber es bedarf eines mächtigen Eingreifens Gottes, dass wir hinausgerissen werden aus dieser verlorenen Welt und hineingesetzt werden in das Reich des geliebten Sohnes. In Christus sind wir alle durch dieses mächtige Werk des Geistes Gottes in dem Leben der Christen der Glaube bewirkt. Wir sind durch Glauben in Christus. Das große Thema im Galaterbrief. Das große Thema im Galaterbrief. Wir sind durch Glauben in Christus. Die Taufe versinnbildlicht das. Dass das, was Jesus Christus für uns und an unserer Stelle getan hat, tatsächlich auch uns gilt. Das Untertauchen ist ein Zeichen des Todes, ja des Begräbnisses. Das Auftauchen, das Zeichen der Auferstehung und des neuen Lebens. Wer an Jesus Christus glaubt, der bestätigt, ich glaube, dass Jesus Christus wirklich gestorben und auferstanden ist. Und ich glaube, dass er das stellvertretend für mich tat, sodass sein Tod mein Tod ist und seine Auferstehung der Grund für meine Auferstehung. Ich bin mitgestorben, und ich bin mit auferstanden und ich habe nun durch Jesus Christus neues Leben. Früher bekam man nach der Taufe ein neues, trockenes Gewand. Meistens ein weißes Gewand. Und Paulus greift das hier auf scheinbar und sagt, so wie ihr, die ihr den Glauben durch den Heiligen Geist empfangen habt und getauft wurdet auf Christus, ihr habt ein neues Gewand angelegt nach der Taufe. Und da steht dafür, ihr habt geistig gesprochen, Christus selbst angezogen. Denn wisst ihr, was das erste richtige Problem der Menschen war? Das größte und erste Problem der Menschen war nicht, wie kann ich Feuer machen? Oder wie baue ich mir eine Hütte, damit es mir nicht auf den Kopf regnet? Das erste Problem der Menschen war, wir haben nichts anzuziehen. Wir haben nichts anzuziehen. Wir stehen nackt und bloß vor dem heiligen und gerechten Gott. Und wir haben nichts, womit wir unsere Sünde bedecken können. Von Natur aus sind wir alle in einem Adamskostüm. Wir sind nackt und bloß vor dem heiligen Gott. Wir haben nichts anzuziehen, um vor dem heiligen, gerechten Gott zu erscheinen. Keine Gerechtigkeit, kein Verdienst, keine Unschuld, keine Vollkommenheit. Bloß und aufgedeckt steht Gott, sieht Gott unseren ganzen Mangel. Geistig gesprochen haben wir Menschen nichts anzuziehen vor Gott und können so nicht vor ihn treten. Aber wer an Jesus Christus glaubt, der ist mit Christus verbunden, ja völlig vereint, so dass er mit Jesus selbst und seiner Gerechtigkeit bekleidet ist. Die Taufe ist ein Bild für diese Realität des Glaubens. Wir sind hineingefügt, wir sind verbunden mit Christus. Seine Gerechtigkeit kleidet uns, seine Vollkommenheit segnet uns. Wir dürfen hintreten und Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Doch warum, schreibt Paulus, so viele von euch auf Christus getauft wurden? Warum sagt er nicht, so viele von euch an Christus glauben, ihr habt Christus angezogen? Das wird man doch hier erwarten. So viele von euch im Glauben Christus angenommen haben, ihr habt Christus angezogen und so seid ihr Kinder Gottes. Ein Theologe namens Robinson, er bemerkt, Paulus war nie mit der Anomalie eines ungetauften Gläubigen konfrontiert. Zu Paulus' Zeit erlebte man das nicht, dass da ein Christ war, der nicht getauft war. Wenn ein Christ zum Glauben kam, dann wurde er getauft. Das war die selbstverständliche Folge. Gläubig und getauft, das sollte doch eigentlich auf das Gleiche hinausgehen. Die Taufe steht doch für den Glauben. Ist doch das äußere bildliche Zeichen für das, was innerlich Realität ist. Ein neues Leben, Vereinigung mit Christus, ein Leben unter der Autorität und Herrschaft Christi, Reinwaschung der Sünden. All das, was wir durch den Glauben empfangen, es soll in der Taufe ausgedrückt werden. Die Taufe ist kein Werk, kein Menschenwerk in dem Sinne. Und in Paulus Verständnis auch nicht ohne Glauben zu denken. Das ist das, was wir Menschen daraus gemacht haben, dass wir die Taufe und den Glauben auseinandergenommen haben. Sondern die Taufe ist die sichtbare Bestätigung dessen, was wir im Glauben tatsächlich empfangen haben. Und darum noch ein paar kurze Anwendungen. Lass dich taufen. Wenn du noch nicht auf deinen Glauben hin getauft wurdest, aber an Jesus Christus glaubst, weißt, dass er deine Sünden vergeben hat, dass du mit ihm vereint bist, lass dich auf diesen Glauben hin, auf dieses Zeugnis, auf die Buße und das Vertrauen auf Christus, lass dich daraufhin taufen. Es ist ein Zeichen für die Gläubigen. Wenn du an Jesus Christus glaubst und weißt, dass du zu Christus gehörst, dann ist der Ausdruck davon die christliche Taufe. Und ich hoffe, dass diese Predigt dazu beiträgt, zu verstehen, wie diese persönliche Taufe, wo jeder Gläubige für sich unter Wasser getaucht wird und dann aus dem Wasser wieder hervorkommt, wie sehr es verbunden ist mit der Heilsgeschichte Gottes. Mit dem, was Gott von Abraham, ja von Adam an aufzeigt. Und jeder, der glaubt und getauft wird, er wird hineingefügt in das Volk Gottes. Und die Taufe ist so ein mächtiges Zeichen dafür. Und darum die zweite Anwendung, lass dich vergewissern durch die Taufe. Die Taufe hat keine magische Wirkung. Sie gibt uns keine geistlichen Segnungen, die wir nicht durch den Glauben empfangen hätten. Aber Gott gibt die sichtbaren, spürbaren Sakramente wie Taufe und auch das Abendmahl, was wir wiederholen, um uns in unserem Glauben zu stärken und zu trösten. Wie oft stehen wir da und wir fühlen uns geistlich schwach. Es scheint irgendwie, Gott scheint uns so fern zu sein. Und wir denken irgendwie, ist es gerade so leer in mir. Und die Taufe ist eine einmalige Sache. Aber wir sollen uns daran erinnern, da, wo wir im Glauben getauft wurden, ist es eine Zusage Gottes an uns. Du gehörst zum Volk Gottes. Du bist im Glauben zu Christus getreten, nun hast du Christus angezogen. Du bist in Christus. Und seht ihr, das hat einen seelsorgerlichen, eine tröstende Bedeutung für uns. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus hier diese Taufe mit ins Spiel bringt. Für die Galater, die so verunsichert waren, müssen wir uns doch noch beschneiden lassen, müssen wir doch noch irgendwie die Speisegebote halten, müssen wir irgendwie unter den Bund Mose treten. Paulus sagt, halt. So viele von euch, die auf Christus getauft wurden, ihr habt Christus angezogen. Und damit seid ihr Kinder Gottes, Söhne Gottes, in Christus, durch den Glauben. Und genau diese Wirkung darf es bei uns haben. Bist du getauft auf den Glauben hin? Bist du getauft auf Christus? Oh, lass dich nicht verunsichern. Die Zeiten mögen vielleicht ein bisschen schwierig sein. So manche Hoffnung, so manche Freude, die du mal hattest, vielleicht gerade nicht so hoch sein. Aber du darfst dich erinnern, du darfst zurückschauen, wie wir gesungen haben. Du bist getauft, oh Herrlichkeit. Gott hat dich angenommen. Lass uns diesen Trost gebrauchen. Uns daran erinnern. An den Moment, wo wir getauft wurden. Vielleicht haben wir damals noch gar nicht diese ganze Reichweite verstanden. Aber Paulus hilft uns hier in diesem Kapitel auf und sagt, erinnert euch daran, was das bedeutet, als ihr getauft wurdet. Paulus kann den Galatern diese wunderbare Zusage geben. So viele von euch auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen und darum seid ihr Söhne Gottes. Sich auf diese Weise an die Taufe zu erinnern, ist eine große Stärkung für unseren Glauben. Ja, wir haben das Bundesrecht. Wir haben das Bürgerrecht von Gottes Reich. Und das verlieren wir nicht einfach mal so, wenn wir uns gerade mal einen schlechten Tag haben. Das ist eine Zusage Gottes, eine einmalige Zusage Gottes. Du bist mein. Ich habe dich gesegnet. Mit all den Segnungen in Christus. Doch durch die Kindertaufe wird dieses Zeichen zu unserem Bedauern losgelöst von dem Glauben. Und damit auch losgelöst von dem eigentlichen Grund unseres Trostes und der Gewissheit. Die Taufe soll hinweisen und stärken, da wo Glaube ist, da darf Gewissheit sein. Und wenn wir die Taufe von dem Glauben lösen, lösen wir auch die Bedeutung und das Zeichen und die Form, die in der Taufe ausgedrückt wird, von dem Inhalt, von dem Trost, von der Gewissheit, von dem Segen. Und zuletzt, lebe in dem Reich Christi unter dem wahren Volk Gottes. Die Gläubigen aus allen Nationen, die in Jesus Christus zusammengerufen und in Christus durch den Glauben vereint sind. Darum wird es noch weitergehen in der nächsten Predigt. Aber hier ist es mir wichtig zu verstehen, die Taufe ist eine Einführung in ein neues Volk. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, dass wir hineingetauft worden sind in den Leib Christi, in die Gemeinde. Lebe als Teil des neuen Bundesvolkes, der Gemeinde Jesu. Trete nicht zurück in den Schatten und in die Vorbilder des alten Bundes. Suche deine Hoffnung nicht in den vergangenen Formen unter dem Wächter und Erzieher des Gesetzes, in den abgesetzten Formen, sondern verstehe die neue Realität, eine neue Zeit, ein neues Reich, ein neues Volk. Das Volk, das Christus sich selbst gereinigt hat als ein Eigentumsvolk. Darum zieht an den Herrn Jesus Christus, sagt Paulus. Nun, weil wir in Christus sind, weil wir ihn angezogen haben, erinnern uns die Apostel immer wieder, und jetzt zieht den Herrn Jesus an. Das heißt, lebt in der Weise, wie es zu eurer Stellung passt. Dass wir in Christus sind, ist die Voraussetzung. Dass wir Christus angezogen haben, ist die Voraussetzung, dass wir auch dieser Aufforderung nachfolgen können, dass wir ihn anziehen sollen. Weil wir sind, weil wir in Christus sind, können wir auch in unserem Leben, in der Weise, wie wir leben, wie wir reden, wie wir denken, wie wir handeln, immer mehr dem nachkommen, was es heißt, in Christus zu leben, in seiner Kraft, in seinem Segen, unter seiner Autorität. Dazu segne uns Gott. Amen.